greift nichts.
Schön. Ich glaube, es ist besser, wir stehen ein bisschen zusammen. Also ihr seht von mir genug und ansonsten ist das auch gar nicht wichtig, dass ihr mich seht.
Das ist viel wichtiger, dass ihr was hört. Schön hier zu sein in diesem Ort. Ich komme aus dem Flachland. Meine Stadt, wo ich herkomme, nennt sich das Tor zum Erzgebirge. Ich bin mir nicht sicher, wer dieser Stadt diesen Titel gegeben hat, aber ich befürchte, ihr aus dem Erzgebirge wart es nicht. Ich komme aus Wilkehaslau, dort leben meine Frau und ich und früher meine beiden Kinder noch. Die sind inzwischen aus dem Haus, zwei nette Mädels, 25 und 27. Und wir sind von unserem Dienst her und von dem, was wir tun dürfen im Reich Gottes, zuerst Beter. Also unser Selbstverständnis und das, was unseren Tag am meisten bewegt und füllt, ist Gebet. Anbetung vor allem. Wir glauben, dass Gott sich darüber freut. Wenn Menschen sich Zeit nehmen, um ihm zu begegnen. Wir sind ja so ein bisschen in dieser Landschaft hier, so im sächsischen Pietismus, auch so ein bisschen geprägt, dass wir, wenn wir unserem Nächsten was Gutes tun, dann wissen wir, dass Gott sich freut. Und das ist ja auch wahr. Das stimmt ja. Aber wenn meine Frau von mir erfahren soll, dass ich sie lieb habe, wähle ich auch nicht unbedingt den Umweg über meine Kinder. Das sage ich ihr direkt. Und ein bisschen ist das so mit dem Gebet und mit der Anbetung auch. Und wir leben in einer Zeit, wo Gott uns das wieder ein bisschen ins Blickfeld rückt und sagt, ich freue mich darüber, wenn du Zeit mit mir hast. Und ich mit dir reden kann, du auf mich hörst, du staunst über mich, du mit deinen Fragen bei mir bist, echt bist in dem. Das ist das, so sind wir so ein bisschen gestrickt und das ist das, was uns bewegt. Und ich tue mich manchmal mit diesem Begriff Dienst ein bisschen schwer. Das ist irgendwie, aber ich weiß, wir haben noch nichts Besseres gefunden in diesem christlichen Vokabular für das, was wir tun. Es ist eine Zeit, wo Gott uns Lieder schenkt. Und wenn wir unterwegs sind in Gemeinden oder wie jetzt an dem Wochenende hier, dann teilen wir diese Lieder auch mit Menschen und laden sie ein, mit uns gemeinsam auf Gott zu schauen und ihn zu ehren und anzubeten. Ich habe davon auch ein paar CDs mitgebracht. Wer reinhören will, der kann das auch bei mir auf dem Handy, da kann man ein bisschen was hören, dann weiß man, wie das so klingt, wenn wir das tun. Wir laden Menschen zur Anbetung ein, mit uns nach Jerusalem und nach Auschwitz zu reisen. Gott hat uns vor knapp 2 Jahren darum gebeten und gerufen, das zu tun, Menschen zu sammeln und an diese Plätze zu fahren, die ziemlich spannend sind, vor allen Dingen Oswiecim, wie die Stadt eigentlich heißt im Polnischen, vor den Toren dieses Vernichtungslagers Birkenau zu sein und Gott zu ehren und Gott anzubeten. Vielleicht hat es damit etwas zu tun, dass dieses Konzentrations- und Vernichtungslager, was es dort gegeben hat, eigentlich nichts weiter ist als ein großer Altar Satans, wo er seinen ganzen Hass auf Gott hinausgeschrien hat in diese Welt. Und auf einer dieser Reisen, wir waren dieses Jahr jetzt 3-mal mit Gruppen dort, auf einer dieser Reisen hat Gott uns gesagt, der leiseste Ton, den ihr singt, hat bei mir mehr Bedeutung als all dieses Geschrei der Finsternis. Wer Interesse hat, mit uns mitzureisen, hier vorne gibt's Flyer. Da steht drauf, und sie sollen mir ein Heiligtum machen. Und auf der Rückseite ist ein bisschen was geschrieben zu der Vision, die wir da haben. Und auch eine Internetseite, wo man alles andere erfahren kann. Wir haben auch eine kleine Broschüre geschrieben, wo wir all diese Dinge, die Gott uns aufs Herz gelegt hat und auch diesen Weg, wie er uns selber dorthin geführt hat, weil wir haben uns das nicht gesucht. Es wäre der letzte Ort, an den ich gereist wäre. Also wo wir das aufgeschrieben haben. Was hat Gott uns gezeigt und wie setzt sich das zusammen und was glauben wir, was er vorhat? Genau, das findet ihr hier vorne. Da sind noch Flyer von allen möglichen anderen Sachen, zum Beispiel vom Jugend- und Gemeindebibeltag am 31. Oktober. Lade ich euch herzlich ein nach Klauchau in die Sachsenlandhalle. großer Tag, sehr spannend. Naja, und ihr findet noch alle möglichen anderen Dinge. Für die CDs und die Broschüre freue ich mich, wenn ihr uns etwas da lasst. Und alle anderen Dinge könnt ihr euch herzlich gerne so mitnehmen. Und wer mit uns verbunden bleiben möchte, da gibt es eine Liste, da kann man sich eintragen. Eigentlich ganz einfach. Ja, der Tag eigentlich ging schon mit Verspätung los. Also ich meine nicht heute. Der heutige Tag ging gut los. Und auch ohne Verspätung. Ich bin entspannt hier nach Großhartmannsdorf gefahren. Ich habe mich erinnert, dass es die Baustelle, die es letztes Jahr gab, dieses Jahr immer noch gibt. Aber der Herr hat Gnade geschenkt. Ich habe letztes Jahr auch gesagt, mutig voran, wir werden sehen, was passiert. Und dann gab es da einen tiefen Graben, 2 Meter tief, und irgendein Rohr wurde da gerade verlegt. Aber diesmal war das Loch an einer anderen Stelle und es war zu. Man konnte durchfahren, man durfte bloß nicht stehen bleiben, sonst würde ich wahrscheinlich jetzt noch im Schlamm hängen. Ah, da war ich gleich ein bisschen froh. Aber an diesem Tag, über den ich reden will, wo wir in den Urlaub gefahren sind als Familie hoch nach Skandinavien, dort war alles von Anfang an irgendwie kompliziert. Wir mussten noch zu Aldi unsere Vorräte auffüllen. Ihr wisst, im Norden ist es teuer, da nimmt man die Konserve lieber mit. Und natürlich waren dort alle Leute von Wilke Haslau auf einmal beim Aldi. Und dann mussten wir noch ins Wasserwerk, das ist auch kurios, ich war in meinem Leben nur einmal im Wasserwerk, das war an diesem Tag, und wir mussten etwas abgeben, für das wir eine hohe Kaution zurückbekommen sollten, und die wollte ich natürlich haben. Aber just an diesem Tag ging das Computersystem des Wasserwerks nicht. Und die Geschwister haben sich sehr schwer getan, die Kaution rauszurücken ohne ihr Computersystem. Das hat eine Stunde wirklich gedauert. Naja, und dann waren wir endlich auf der Autobahn, A4, A9 Richtung Norden hoch zu, und ich war voller Zuversicht, weil ich hatte reichlich geplant. Ich bin eigentlich ein vorsichtiger Mensch. Ich dachte, das wird jetzt, wo wir auf dem Highway sind. Und dann kommen wir nach Berlin, da kommt die A9, die Autofahrer wissen das, die trifft auf den Berliner Ring, und ich biege natürlich nicht in Richtung Hamburg ab, sondern in die falsche Richtung, in Richtung Frankfurt, in den Osten. Ist mir noch nie passiert. Wie oft bin ich dort lang gefahren? Und dann bin ich umgedreht, weil wir wollten hoch nach Kiel zur Fähre. Da gab es einen Termin, wo wir sein mussten. So, und rauf auf die Gegenfahrbahn und rein in den Stau. Eine Dreiviertelstunde. Als wir das endlich geschafft hatten, habe ich das gemacht, was alle Männer im Auto tun, wenn die Frau neben ihnen sitzt und die Lage eng wird. Was machen Männer da? Die verbreiten Zuversicht. Schatz, das wird. Das ist knapp, aber wir schaffen das. So, also so sind wir bis Lübeck gekommen. Danach ist nur noch Landstraße. Ab Lübeck haben wir mit dem Fährhafen telefoniert. Wir haben also die Nummer rausgesucht über die Bestellung, die wir hatten, und haben uns durchgefragt bis zu diesem Pförtnerhäuschen, was es vor der Fähre gibt. Und da war eine ganz nette junge Stimme am Telefon. Und wir haben ja gesagt, hier und so weiter. Und wir kommen noch. Wir geben uns alle Mühe. Gleich sind wir da, gewissermaßen. Wir sind nur 100 Kilometer weg von euch. Könnt ihr die Fähre nicht bitte aufhalten? Ja, ich spreche mit dem Kapitän und so weiter. Und so ging das die ganze Zeit. Ich bin gefahren, meine Frau hat telefoniert, am Telefon hin und her. So haben wir Kiel erreicht. Wir sind dort in die Stadt reingeschossen. Wusstet ihr, dass es in Kiel 2 Fährhäfen gibt? Wir waren am Falschen. Und zwischen diesen 2 Fährhäfen liegen 3 Kilometer Stadt. Ah, ist das bitter. Ich bin durch die Stadt gedüst. Mich haben die Ampeln nur sehr am Rande interessiert. Und ich habe irgendwie versucht, da schnell und heile zu dem Schwedenkai zu kommen. Und wir sind dort mit quietschenden Reifen eingefahren, 1 Minute zu spät. Das Tor war zu. An diesem Tag habe ich ein plastisches Bild von Gott vor Augen gestellt bekommen, dass es im Reich Gottes auch ein zu spät gibt. Es gibt einen Moment, da ist die Tür zu. Es hat übrigens nichts geändert, dass wir anschließend das gemacht haben, was auch alle guten Ehepaare machen, nämlich Ursachenforschung. Oder besser gesagt, darüber diskutieren, wer daran schuld ist, dass wir in diesem Dilemma sind. Dass die Tür blieb zu, so viel wir auch diskutiert haben, die Tür blieb zu. Es macht auch wenig Sinn, dass du wie ich einfach eine Stinkwut auf diesen ignoranten Kapitän hast, der nicht eine Minute mit seiner komischen Fähre warten kann, dass wir gerade noch draufkommen. Die Tür ist zu. Auch meine Lebenserfahrung, ich bin 15 Jahre jedes Jahr mehrfach in Skandinavien gewesen, mit der Fähre gefahren, mit dieser Linie und mit anderen. Ich kann dir die alle aufsagen und wer die fährt. Und noch niemals in meinem Leben ist jemals eine Fähre pünktlich gefahren. Nur die. Die Tür ist zu. Wir leben heute in Zeiten von deutlicher Veränderung.
Halt, ich muss das anschalten. Oh ja, ich habe es angeschaltet. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Aha, von hier oben.
Von hier oben. Das ist mit Händen zu greifen, dass wir in Zeiten von deutlicher Veränderung leben. Und neben der zunehmenden Nacht der Gottesferne bricht zugleich auch in unseren Tagen die Morgenröte des wiederkommenden Herrn Jesus an. Die Jünger, die damals mit Jesus unterwegs waren, die hat dieses Thema umgetrieben und deswegen haben die Jesus gefragt und haben gesagt, sage uns, wann wird das sein, wenn du kommst? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also die haben gefragt, Meister, gibt es irgendetwas, an dem wir mitbekommen können, dass es soweit ist und dass du deine Herrschaft endlich aufrichtest und dass alles gut wird und all diese Dinge? Gibt es irgendetwas, woran wir uns aufrichten können, woran wir Hoffnung schöpfen können? Gibt es etwas, an dem wir sehen können, jetzt bald? Es ist interessant, dass sich Jesus dieser Frage viel Zeit widmet. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Eine der Antworten von Jesus auf diese Frage ist ein Gleichnis, was die meisten von uns gut kennen werden. Das ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Lasst uns das lesen miteinander. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, das ist nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zum Verkäufer und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder Tag noch die Stunde. Ich will gern beten. Danke, Vater im Himmel, dass du uns dein klares Wort schenkst. Dein Wort ist die Wahrheit. Und wir dürfen uns verlassen auf dein Wort. Dein Wort ist ein Licht und eine Orientierung und wir brauchen das. Herr, wir halten dir unsere Herzen hin und unseren Verstand. Wir bitten, Heiliger Geist, komm und rede du, dass wir verstehen, was du möchtest, was du sagen willst. Und dass unser Leben Antwort gibt darauf und Frucht. Wir ehren dich. Amen. Also das Gleichnis von Jesus geht los mit dann wird es sein mit dem Reich der Himmel. Also Jesus spricht über die Tage, die seinem Wiederkommen vorausgehen, diesem sichtbaren Aufrichten des Reiches der Himmel. Und ich glaube, dass Jesus, wenn er darüber spricht, über die Zeit spricht, über die Tage, in der du und ich jetzt leben. Wir wollen nochmal versuchen, ein kleines bisschen diese Worte von Jesus zu hören mit den Ohren, die die Jünger hatten. Weil wir sind ja anders geprägt, wir sind anders drauf, wir sind anders mit Gottes Wort in Begegnung gekommen als diese 12 jüdischen Männer damals vor 2000 Jahren in Israel. Was haben diese Leute gedacht, die Talmudin von Jesus, so würde das heute heißen, also die Schüler von Jesus, die unterwegs sind mit dem Mann, von dem sie erkannt haben und bekannt haben, er ist der Messias des Volkes Israel, Jeshua HaMashiach. Es ist gar nicht einige Kapitel weiter vorn, habt ihr diese Stelle, wo Jesus die Jünger fragt und sagt, sagt mal, was denken so die Leute, wer bin ich denn eigentlich? Und dann geben die alle möglichen Prognosen ab, was die Leute denken, wer Jesus ist. Und zum Schluss fragt er, und was denkt denn ihr, wer ich bin? Und Petrus antwortet, du bist der Messias Israels. Und Jesus sagt ausdrücklich, genau, das ist richtig. Das heißt, du musst dir vorstellen, dort sind Leute zusammen, die Jünger, die stellen diese Frage, wann wird dieses Reich des Messias aufgerichtet? Und sie wissen, sie stellen diese Frage an den, der dieses Reich aufrichtet. Israel erwartet, dass Gott am Ende der Zeit sein Friedensreich aufrichten wird. Also die Vorstellung, das jüdische Denken heißt, es gibt einen Äon, in dem wir leben. Das ist das griechische Wort dafür, also eine Zeitspanne, ein Zeitalter. Und es ist einigermaßen miserabel, aber es kommt ein Tag, da wird der Messias erscheinen und er wird dieses Zeitalter beenden und ein neues Zeitalter beginnen. Einen neuen Äon, das Reich der Himmel. Und die sagen, der Messias, den wir wissen nicht, wer das ist, aber wir erkennen ihn an 7 Kennzeichen. Es gibt 7 gewisse Kennzeichen, wer die tut, das muss der Messias sein. Und eins davon ist, dass er seine Herrschaft, seine Friedensherrschaft über alle Völker aufrichten wird und dass alle Völker glauben an ihn. Es ist ein jüdisches Königreich, was die Jünger erwarten. Der Messias ist der, der auf dem Thron Davids Platz nimmt. Und dieser Thron Davids steht in Jerusalem. Und jetzt kannst du die Bibel durchlesen, die Propheten des Alten Testamentes. Du kannst dir Johannes den Täufer angucken. Du kannst dir Jesus selber anschauen. Du kannst das durchlesen. Und dann siehst du, wie sich durch die ganze Schrift die Verheißung Gottes auf dieses Friedensreich hinzieht. Und wenn wir darüber sprechen, wir jetzt in der Jüngerschaftsschule, wir haben ja jetzt schon ein bisschen so miteinander den Tag verbracht. Aber für alle anderen, ich will dich daran erinnern, all diese Dinge, um die es geht, wenn wir jetzt nach vorne schauen und sagen, Jesus kommt wieder, all diese Dinge haben mit Israel zu tun. Es geht um Gottes Volk der Juden. Es geht um das Land Israel. Gott sagt über dieses Volk der Juden, mein erstgeborener Sohn. Es ist nicht verwunderlich, dass der Kampf der Finsternis, der Kampf Satans gegen das Wiederkommen von Jesus sich heute wesentlich um Land und um Volk Israel dreht. Und ich will dir sagen, du brauchst eine Herzensbeziehung zu diesem Volk und zu diesem Land, wenn deine Herzensbeziehung zu Jesus in den Zeiten, die vor uns liegen, nicht in Schwierigkeiten kommen soll. Und es sagt Jesus, das Kommen dieses Reiches wird gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 10 junge Frauen, die haben Fackeln in ihren Händen. Das wäre eigentlich vielleicht dort das entsprechende Bild oder die entsprechende Übersetzung. Und sie unterscheiden sich dadurch, dass 5 von ihnen neben dieser Fackel, also das ist einfach ein Holzstock, an dem vorne Stoff befestigt ist, so wie man heute eine Fackel auch macht. Die unterscheiden sich dadurch, dass 5 von ihnen neben diesem Stock auch noch ein Ölgefäß mit sich tragen, in das man diese Fackel tunken kann, damit diese Fackel Brennstoff hat und brennen kann. Und 5 haben das nicht. Das ist das Bild, was uns Jesus vor Augen stellt. Und wir müssen uns fragen, wenn wir diesen Text hören, und der hat ja eine ganz ernste Konsequenz, dann ist die Frage natürlich, wer sind diese 10 Jungfrauen? Über wen redet Jesus? Vermutlich bist du gewöhnt, an dieser Stelle dich selbst zu sehen, richtig? Da spricht Jesus uns Menschen an. Und Jesus sagt mit dem Gleichnis das Gleiche, was ich mit der Geschichte von der Fähre gesagt habe. Achtung, es gibt auch einen zu spät. Und es stimmt. Du kannst in deinem Leben die Entscheidung für Gott und für seine Dinge verpassen oder verplempern oder was auch immer. Aber weißt du, ich habe heute eine fröhliche Botschaft für dich. Ich glaube, Jesus erzählt nicht deswegen dieses Gleichnis. Weil die Jünger hatten ja vorne eine andere Frage gestellt. Für die Jünger war das überhaupt keine Frage, dass sie vielleicht nicht dabei sein könnten im Reich des Messias. Die wussten, Israel wird als Ganzes gerettet und Israel ist dabei. Das war überhaupt nicht denen ihre Sorge, kommen wir vielleicht nicht rein. Die haben gefragt, wenn das so weit ist, entsinnt euch, woran merken wir das? Das ist die Frage, die Jesus beantwortet. Gibt es ein Kennzeichen Jesus, an dem wir merken, es geht los? Gibt es ein Kennzeichen, dass es losgeht hier? Ja, es gibt eins. So, also wer sind die Jungfrauen? Das Wort Jungfrau wird in der Bibel 22 Mal verwendet als Synonym. Und ohne Ausnahme, ist verrückt, ohne Ausnahme beschreibt dieses Wort Jungfrau das Volk Israel. Es gibt eine einzige Stelle im Neuen Testament, wenn man die liest, dann denkt man zuerst mit einer gewissen Berechtigung an die Gemeinde. Aber wenn man sich ein bisschen nein denkt in diese Stelle und auch sich vorstellt, dass wir eingepfropft sind in Israel, wird man merken, auch diese Stelle spricht von Israel. Also was will uns Jesus damit sagen, wenn er in Bezug auf sein Wiederkommen unseren Blick so sehr auf das Volk Israel lenkt? Du hörst zuerst, glaube ich, wie Gott dieses Volk der Juden sieht. Also hinter diesem Wort für Jungfrau steckt im Hebräischen, das Hebräische ist eine bildhafte Sprache, da steckt etwas dahinter, was sozusagen mitschwingt, wenn man dieses Wort Jungfrau ausspricht. Da steckt zum einen Reinheit dahinter. Eine Jungfrau ist eine Person, die sich sozusagen reinhält, die sich aufspart für einen bestimmten Tag hin, für einen bestimmten Mann. Steckt Reinheit drin. Das ist etwas, was Gott sucht an Israel, Reinheit. Da steckt Erwählung drin in diesem Wort. Da steckt Schönheit drin. Aber da steckt auch Schutzbedürftigkeit und Schwachheit drin. All das bringt Jesus zum Ausdruck, wenn er dieses Wort Jungfrau verwendet für das Volk Israel. Das ist interessant, weil mit diesem Wort siehst du in das Herz des Vaters und du siehst, wie er dieses Volk der Juden sieht, mit welchen liebevollen Augen er dieses Volk der Juden ansieht. Du siehst die Gedanken Gottes über das Volk der Juden. Welche Gedanken hast du? Das Zweite, was wir von Jesus hören, Jesus sagt, in den Tagen, die dem Kommen dieses Friedensreiches vorausgehen, wird es so um Israel bestellt sein, wie wir in diesem Gleichnis hören. Das heißt, es wird im Volk Israel zwei Gruppen von Menschen geben. Die eine Gruppe nennt Jesus töricht und die andere Gruppe nennt Jesus klug. Aber das Kennzeichen heißt, nachdem die Jünger gefragt haben, es gibt diese beiden Gruppen im Volk, Törichte und Kluge. Alle haben Fackeln in ihren Händen, lesen wir. Und der Zweck ist, dass sie in der dunkelsten Stunde der Nacht dem Bräutigam entgegengehen, um ihn willkommen zu heißen. Die sollen das nicht machen, weil das so finster ist, dass der Bräutigam sonst stolpert, sondern die sollen ihm eine Art Ehrengeleit geben. Der Bräutigam soll nicht einfach ankommen, sondern er soll, wenn er kommt, soll er geehrt werden. Und das ist der Auftrag von Israel zuerst, ein Hinweis auf den Schöpfer dieser Welt zu sein und etwas zu sein, was ihn ehrt, etwas, was ihm den Weg bereitet. Das ist interessant, Johannes der Täufer sagt das extra, sagt, Achtung, bereitet dem Herrn den Weg. Das ist der Auftrag Israels, zuallererst ein Hinweis auf den Schöpfer zu sein und seinen Charakter wiederzuspiegeln. Licht ist in Gottes Wort ein Synonym für das Wort selbst, für die Tora, für die Weisung. Ihr kennt dieses wunderbare Psalmwort, Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und dieses Wort ist in einzigartiger Weise Israel anvertraut worden. Also alleine darüber könnte man ewig predigen. Es ist krass, dass du eine Bibel in der Hand hältst, wo du weißt, das, was da drinnen steht, das ist tatsächlich das, was Gott mal gesagt hat, das verdankst du diesem Volk. Es sind bis auf eine vielleicht Ausnahme alles jüdische Autoren. Und Israel hat sich genauestens darum bemüht, dass es keine Veränderungen in dieser Schrift gibt. Gab es im Tempel Heerscharen von Leuten extra, die dafür Sorge getragen haben, dass es in den Abschriften keinerlei Veränderungen gibt. Das ist hochinteressant. Wenn du das fünfte Buch Mose liest, weil wir das heute gerade hatten, kannst du dir sicher sein, das ist ja ein Predigtmanuskript von Mose. Kannst du dir sicher sein, das war sein Manuskript. Hat sich nichts dran geändert seit 4000 Jahren. Wir verdanken Israel viel. Aber nun, das Warten auf den Bräutigam zieht sich hin. Es werden alle schläfrig, lesen wir. Und als sich der Bräutigam plötzlich ankündigt, da müssen die Lampen bereit gemacht werden. Aber nicht alle haben Öl. Öl steht in Gottes Wort für den Geist Gottes. Die Fackel, das Wort Gottes, muss in diesem Geist Gottes getränkt sein, damit es leuchten kann. Apostel Paulus schreibt uns nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches mit Geistlichen deuten. 1. Korintherbrief 2. Ohne Gottes Geist bleibt das Wort verschlossen. Die Offenbarung Gottes entzieht sich uns, wenn wir sie mit unserem Intellekt anschauen. Und Gott kann sagen mit Fug und Recht, den Klugen habe ich es verborgen, aber den Törichten habe ich es offenbart. Weil der Schlüssel für das Wort Gottes ist der Geist Gottes und dass wir in Demut herantreten, uns von Gott etwas offenbaren lassen. Das spricht nicht gegen den Verstand, versteht mich nicht falsch, der Verstand ist eine wunderbare Sache und hat seine Berechtigung. Aber für das Verstehen des Wortes Gottes braucht es Geist. Die Klugen haben sich ausgestreckt nach diesem Öl des Heiligen Geistes, sagt uns Jesus. Sie verfügen über Öl in den Vorratsbehältern. Es ist interessant, dieses Wort klug sich anzuschauen. Das meint nicht einfach, dass die ein bisschen schlauer waren als die anderen. Und die Törichten, die waren halt einfach ein bisschen deppert und deswegen verpassen die den Zug und bleiben übrig. Klug heißt in der Bibel, das ist die Wortbedeutung, die da drinne steckt. Das heißt, da hat sich jemand aufgemacht, um im Sinne Gottes und seines Wortes, im Sinne von Jesus zu denken, zu handeln, zu urteilen. Klug beschreibt die Grundorientierung eines Menschenlebens. Das ist ein Menschenleben, das steht unter der Autorität Gottes und deswegen kann Gott sagen, das ist klug. Klug heißt auch, dass dem ein Reifeprozess vorausgeht. Das Wort klug, so wie das Hebräische verwendet, meint, da hat jemand gelernt und am Ende bekommt das den Gütesiegel klug. Das ist quasi wie wenn der Kellermeister in einer Winzerei runtergeht in den Keller und dann geht er zu dem Weinfass hin, was dort schon 7 Jahre liegt. Und dann denkt er, heute muss ich gucken, ob der Wein geworden ist. Und dann macht er das Fass auf und senkt dieses kleine Glas rein und kostet das und schmeckt das. Und dann sagt er, ja, genau. Jetzt ist es soweit. Verstehst du, das meint dieses Wort klug, da ist ein Reifeprozess vorausgegangen. Ein Ausstrecken nach dem Geist. Und deswegen ist es auch verständlich, dass in diesem Gleichnis, das macht das ja Jesus mit diesem Ölkaufen beim Händler deutlich, dass das nicht geht, das macht keinen Sinn. Man kann einen Reifeprozess nicht in 2 Minuten Panik nachholen, das ist unmöglich. Eine törichte Haltung nennt die Bibel eine Handlungsweise, die von ihrem Ergebnis her, von ihren Folgen her als unklug anzusehen ist. Töricht hat in der Bibel immer den Klang von Rebellion gegen Gott. Es geht nicht darum, dass jemand nicht in der Lage war, oder nicht schlau genug ist, oder nicht gebildet genug, sondern dass jemand im Grunde seines Herzens nicht möchte. Es kennzeichnet eine Haltung der Rebellion. Und Jesus sagt den Jüngern und auch uns nebenbei mit diesem Bild, dass eine Haltung, die nicht nach Gottes Geist strebt, ein rebellisches Herz Gott gegenüber offenbart. Also Jesus sagt, in den Tagen, die seinem Wiederkommen vorausgehen, wirst du in Israel 2 Gruppen von Menschen finden. Beide haben Umgang mit Gottes Wort in irgendeiner Weise, aber nur eine der beiden Gruppen ist erfüllt mit Gottes Geist. Und aus dieser Erfüllung mit dem Geist heraus beziehen sie eine andere Stellung auch zum Bräutigam, das ist ein Bild für Jesus, zum Messias Israels. Also Jesus sagt den Jüngern, wenn ihr diese beiden Gruppen von Menschen in Israel findet, dann habt ihr ein gewisses verlässliches Anzeichen dafür, dass das Kommen des Messias in Macht und Herrlichkeit nah herangerückt ist. Wenn ich das jetzt so sage und auch am Anfang gesagt habe, ich bin der Meinung, dass wir nah an diese Zeit herangerückt ist, dann ist die Frage, finden wir diese beiden Gruppen im Volk heute? Denn die müssen da sein, wenn das stimmen soll. Gibt es heute in Israel kluge und törichte Jungfrauen? Findest beide Gruppen. Du findest auf der einen Seite die große Gruppe der säkularen Juden, der liberalen Juden, der orthodoxen, der ultraorthodoxen und der ultra-ultra-orthodoxen und der Juden, die an alles Mögliche glauben. Ich weiß nicht, wenn du schon mal in Israel gewesen bist und so das erste Mal ins Land kommst und dann bebt ja innerlich ein bisschen das Herz, weil man jetzt endlich ist man in dem Land, wo Jesus war und das Heimatland Gottes und so. Und so ist es ja auch. Und dann kommst du dorthin und du kommst nach Tel Aviv und du denkst, Herrschaftszeiten, es ist wieder Himmel. Du findest den gleichen Senf und den gleichen Müll mitten in Gottes Volk, wie du ihn auch in Wilker Haslau und in Zwickau und sonst wo findest. Es gibt diese große Gruppe. Und die gibt es übrigens, machen wir uns nichts vor, die gibt es in Israel wie in unserem Volk und Land zu allen Zeiten. Das kannst du in der Chronik nachlesen und in den Büchern Könige, und das, dagegen haben die Propheten ihr Wort erhoben. Also Israel hat zu aller Zeit diese Gruppen gehabt, die an alles Mögliche glauben und auch die, die irgendwo mit dem Wort in Verbindung sind. Und das Volk Israel hat solche großen Bibelgelehrten wie Rashi hervorgebracht, aber genauso auch solche Leute wie Karl Marx oder Leo Trotzki. DDR-Bürgern unter uns sagen die Namen noch was. Aber jetzt, und das ist das erste Mal, seit Israel wieder in seinem Land zu Hause ist, jetzt findest du das erste Mal im Land eine signifikant große Gruppe jüdischer Menschen, die den Geist Gottes in ihrem Herzen tragen. Das ist die sogenannte messianische Bewegung. Benjamin Berger, vielleicht sagt dem Namen einer oder anderen was, einer der Pioniere dieser Bewegung, sagt, als wir 1967 Jerusalem befreit wurde, da gab es in Israel 30 Gläubige. Daniel Yahav, Pastor in Tiberias, hat mir jetzt im Sommer gesagt, wir sind jetzt 30.000. Das sind immer noch 0,5%. Das ist noch nicht aufregend, sagt er. Aber ich will dir sagen, ja, das ist aufregend. Wow! Es gibt eine signifikant große Gruppe kluger Jungfrauen. Halleluja! Ermutigt dich das etwas? Danke. Nehmt euch ein Beispiel an diesem jungen Gläubigen. Leute, wisst ihr, was vor unseren Augen passiert? Gott macht sein Versprechen wahr, was er so vielen Propheten, es gibt keinen großen Propheten, der nicht irgendwo in seiner Prophetie eine Ecke dazu hat. Was er ihnen gesagt hat, er hat gesagt, ich schenke meinen Geist in dieses Volk hinein. Ganz Israel wird gerettet. Und du und ich, wir leben in diesen Tagen, wo das beginnt. Wow! Wie wunderbar ist das? Als Petrus, ich habe es heute früh, ich habe es schon erzählt, als Petrus zu den ersten nicht-jüdischen Gläubigen gerufen wird, Apostelgeschichte 10, Petrus hat diese seltsame Vision mit dem Essen und dann kommen Leute zu ihm, die Diener von dem Cornelius, ein römischer Hauptmann, und sagen, komm bitte zu uns nach Caesarea Maritima, komm in unser Haus und wir haben den Eindruck, du sollst uns von Gott was sagen. Und dann nimmt da Petrus ein paar Freunde und tappelt dahin. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte 10, da Petrus noch diese Worte redete. Was passiert da? Weiß das jemand? Was passierte, als Petrus redete? Da fiel der Geist Gottes auf die Leute. Das habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Ich durfte schon manchmal predigen. Ich habe noch nie erlebt, dass ich gepredigt habe. Und dann plötzlich rums, Geist Gottes. Chaos in der Kirche. Das ist schade. Aber an dem Tag passiert das. Petrus predigt und der Geist Gottes fällt auf die Leute. Woran merken die, dass das der Geist Gottes fällt? Die sprechen in Sprachen. Die rufen plötzlich Halleluja. Das ist für die auch eine andere Sprache, das Hebräisch. Aber das wussten sie vielleicht. Die fangen plötzlich an, Gott zu loben. Das haben die vorher in ihrem Leben noch nie gemacht. Plötzlich rennen die durchs Haus und sagen, Halleluja, ist das wunderbar, Gott. Und dann liest du in Gottes Wort, dass die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, sich entsetzten. Und die haben sich nicht entsetzt, weil da plötzlich so Gedebs war im Raum. Das fanden die nicht so aufregend, weil das hatten die gerade selber erlebt vorher. Das war gerade in Jerusalem passiert, 8 Kapitel weiter vorn. Da waren 5.000 inzwischen zum Glauben gekommen, inklusive, also dann zusätzlich noch die ganzen Familien. Und das kannten die, weil das, der Geist Gottes ist immer wieder auf Leute gefallen. Das ist für das Volk Israel nichts Aufregendes. Ich habe den orthodoxen Freund, ist ein bisschen viel gesagt, Bekannten vielleicht. Der hat jetzt in der Arbeit geschrieben über den Geist Gottes im Alten Testament und wie das mit dem Wort zusammengeht. Und das ist jetzt nicht so ein Sonderthema für den gewesen. Es war jetzt nicht so, da habe ich gestaunt, aber da fand das ganz normal, dass man da drüber schreibt. Ich glaube, wir haben viel mehr mit dem Heiligen Geist ein Problem, als es das Volk Israel hat. Und definitiv hatte Petrus und die anderen, die hatten überhaupt kein Problem mit dem, was die gesehen haben, was für sie der spannende Punkt war, der sie aus den Schuhen gehauen hat, war die Tatsache, dass der Geist Gottes auf nichtjüdische Menschen gefallen ist. Das gab es noch nie. Und aus dieser Tatsache leiten sie ab, und das kannst du lesen in der Apostelgeschichte, dass ein neues Zeitalter beginnt. Das ist das, was wir das Zeitalter der Gemeinde nennen. Oder manchmal, wenn ihr solche Zeittafeln seht, die Zeit der Gnade oder sowas. Da haben wir verschiedene Begriffe dafür. Es beginnt etwas Neues. Der Geist Gottes ausgegossen in das Herz eines Menschen. Gott selber wohnt in deinem Herzen, wenn du möchtest. Das ist etwas Neues. Das gab es vorher noch nie. Weißt du, und jetzt steht der nächste gewaltige Einschnitt zuvor. Jetzt siehst du, wie der Geist Gottes zurückkommt in sein Volk, in das Volk der Juden. Und das heißt, dieses Zeitfenster, in dem du und ich jetzt leben, schließt sich und Gott öffnet etwas Neues. Das Wiederkommen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wow, ist das cool. Ich freue mich da so drüber. Meine Tochter 25, die sagt dann immer, naja, aber ich würde gerne auch noch heiraten. Und ich will doch auch noch ein bisschen das Leben erleben. Also es ist okay, ne? Also ich sag mal, ab 25 darf man sich freuen über das Wiederkommen von Jesus. Bis dahin, naja, ihr habt mich verstanden. Wisst ihr, es ist etwas Wunderbares, was vor unseren Augen liegt. Und ich will dir das heute Abend zurufen, wenn du hier in dieser Kirche sitzt in Hartmannsdorf und Groß-Hartmannsdorf und das ein bisschen kalt ist, will ich dir sagen, nimm aus diesem Abend mit, der Herr Jesus kommt und mit ihm sein Friedensreich. Es erfüllt sich das, worauf du dein ganzes Leben gebaut hast, was die Hoffnung ist deiner trüben Stunden und deiner Schwierigkeiten. Und was tröstet an jedem Grab, an dem du stehen musst. Und was vielleicht deine Kinder tröstet, wenn sie, vielleicht musst du das noch erleben, wenn sie an deinem Grab stehen. Jesus sagt dir heute Abend, du erkennst, dass an Israel es beginnt. Es dauert nicht mehr lang. Halleluja. Es ist übrigens noch was anderes verborgen im Gleichnis, das will ich uns nicht vorenthalten. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, dass in diesem Gleichnis eine Person fehlt. Ja, wo ist die Braut? Also eine Hochzeit ohne Braut macht echt keinen Sinn. Da gibt es eine Hochzeitstafel, wo ist die Braut? Die taucht nicht auf, wo ist die Braut? Und auch vor allen Dingen, wer ist die Braut? Das ist interessant, weil wir haben für diese Braut gleich einen Titel parat, nämlich die Braut Christi. Also wenn der Bräutigam Christus ist, dann ist die Braut Christi. Und jetzt kannst du in jeden biblischen Kommentar gucken und dann stellst du fest, die Braut Christi, das sind ja wir. Es ist interessant, wie oft wir uns in dem Gleichnis wiederfinden. Ne? Bei den Jungfrauen denken wir, oh, das sind wir. Und bei der Braut sagen wir, oh, das sind wir auch. Wer ist die Braut? Ich habe eine Überraschung für dich. Kannst du lesen in deiner Bibel, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. So ging es mir lange, lange Zeit. Da ist Johannes. Und er schreibt in der Offenbarung 21, komm her, wird zu ihm gesagt, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und der Engel, um den es da geht, er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Wo ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, bitte? Also es sind ja kluge Theologen, die diese Kommentare schreiben. Das meine ich nicht spöttisch, das meine ich ernsthaft. Ich bin dankbar für Leute, die wirklich das könnte ich nie. Dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, wo taucht dieses Wort auf Braut? Was steht dort in der Bibel? Stellst du fest, es gibt es 14 Mal als Synonym in der Bibel. Und alle 14 Bibelstellen sprechen über die Stadt Jerusalem. Alle, ausnahmslos. Wie konnten wir das übersehen? Und was bedeutet das? Du lebst, wenn das stimmt, was ich gesagt habe bisher mit den Jungfrauen und diesen ganzen Sachen, dann lebst du jetzt in der Zeit, in der die Braut zubereitet wird. Eine Braut von der Wortbedeutung her ist eine Person, die wegen ihrer Bestimmung mit einem Kranz gekrönt zu werden, Braut genannt wird. Das ist also ein anderes Bild als mit der Jungfrau. Eine Braut ist eine Person, die deren Bestimmung ist, mit einem Kranz gekrönt zu werden. Und die hebräische Wortwurzel für dieses Wort, das steht für vollenden, für perfekt machen, für herausputzen, für etwas, was ganz wunderschön ist. Denk mal an Königin Esther. Die ist ein Jahr poliert worden. Das steckt drin. Das tut Jesus im Verborgenen, das tut der Vater im Verborgenen heute an Jerusalem. Verstehst du, warum die Welt tobt, wenn es um Jerusalem geht? Da verlegt irgendeine afrikanische Bananenrepublik, deren Namen du noch nie vorher gehört hast. Irgendwo 10 Leute an der Westküste Afrikas im Busch, die beschließen, ihre Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Sagen wir, eine halbe Mitarbeiterstelle. Soll der Schreibtisch jetzt irgendwo in Jerusalem stehen, nicht mehr in Tel Aviv? Da steht die Welt Kopf. Das finden wir unverschämt. Die Palästinenser setzen bei der UNO extra durch, dass also festgehalten wird, dass es keinen Tempel jemals in Jerusalem gab. Du kannst dich hinstellen, kannst die Steine anfassen. Versteht mich nicht falsch, ich will da nicht drüber spotten. Aber diese Dinge, die wirklich kurios sind, wenn du dir die bei Licht betrachtest, die sagen etwas darüber aus, wie sehr der Feind gegen die Verheißung Gottes steht. Und das heißt auch gegen diese Stadt Jerusalem steht. Wenn Jesus wiederkommt, es ist ein jüdisches Königreich unter einem jüdischen König. Der kommt auf den Thron Davids und dieser Thron steht dort, wo heute der Felsendom ist. Und nichts und niemand auf dieser Welt wird das ändern. Und jede Nation, die sich diesem Handeln Gottes in den Weg stellt, um die ist es nicht gut bestellt, sagt uns die Schrift. Ich möchte dich bitten, dass du für unsere Regierung betest. Wir sind in Bezug auf Israel seit spätestens 2015 auf keinem guten Weg. Wir sind in den letzten Jahren gut unterwegs gewesen, aber wir sind von diesem Weg abgekommen. Unsere Regierung verfolgt Zwecke, die Israel nicht gut tun. Das ganze Thema Iran-Abkommen, dort sind wir als Europa und da sind wir maßgeblich mit Frankreich vorne dran auf einem schlechten und falschen Weg. Und das wird Unheil bringen über dieses Land, wenn das Unheil nicht schon begonnen hat. Bete für die Regierung. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn der Sachse zu Hause sitzt und krummelt. Vom Krummeln ändert sich nichts, da werden bloß die Stimmbänder trocken. Es bringt auch keinen Sinn zu sagen, jetzt habe ich es aber satte und dann wähle ich rechts außen oder links außen, je nachdem wie alt ich bin. Ja, die Älteren wählen entschuldigt, aber es ist, guckt mal die Wahlergebnisse an, die Älteren wählen eher rechts außen, die Jüngeren wählen eher links außen. Und das sage ich dir, du bitte bete für die auch gleich mit, weil die wollen an den Platz kommen, wo heute andere sitzen. Aber es reicht nicht, Personen auszutauschen. Es braucht eine Umkehr in unserem Volk. Und es braucht eine Umkehr in unserer Regierung und dafür braucht es Gebet. Darum möchte ich dich bitten. Politikerschelte ist wohl feil. Ich kenne etliche Politiker, ernsthafte Leute, die sich viel Mühe geben. Und es ist ein zähes und schwieriges Geschäft, Kompromisse zu finden in dieser Zeit. Betet für sie. Jerusalem wird von Gott selbst zu Ehren gebracht. Braut von Jesus ist ein besonders schöner Titel für diese Stadt. Jesaja schreibt über Jerusalem: Du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Nicht länger wird man Entlassene zu dir sagen und zu deinem Land wird man nicht mehr Öde sagen, sondern man wird dich nennen, mein Gefallen an ihr und dein Land Verheiratete, denn der Herr wird Gefallen an dir haben und dein Land wird verheiratet sein. Ich will schließen. Was sollst du tun? Was nimmst du mit aus diesem Abend? Das Hochzeitsmahl des Lammes steht zuvor. Generationen haben darauf gewartet. Du gehörst zu denen, die das erleben dürfen, hineingehen dürfen in diese Zeit. Und Jesus sagt uns in diesem Gleichnis, du erkennst das an den klugen und törichten Jungfrauen in Israel, an dem geistlichen Erwachen in Israel, was beginnt und was sich vor unseren Augen vollzieht. Und du erkennst es an Jerusalem, zum Verborgenen vorbereitet und perfekt gemacht wird für den Tag. Und die erste und wichtigste Botschaft für heute Abend heißt, freue dich. Freue dich. Wenn du nachher zu Hause bist, ihr, die ihr nachher nach Hause kommt, macht eine Flasche Wein drauf auf und stoßt an und sagt, danke Herr, du kommst bald. Was für eine Ermutigung. Nein, natürlich nicht. Ihr seid unter 25. Bei euch ist es mit der Freude, hatten wir vorhin. Okay. Freue dich. Halleluja. Jesus vergleicht diese Zeiten mit den Wehen einer Frau. Also als meine Frau schwanger geworden ist, habe ich das mitgekriegt. Glaubt mir, das kriegst du mit, das kannst du nicht verpassen. Sie nicht und sogar ich habe es gemerkt. Und dann siehst du das und du weißt auch etwa, ne, bei meinen Kindern wusste ich so Juni, Juli, da wird es zu weit sein. Wenn die Tage länger werden, dann kriegen wir auch ein Kind und schlafen nachts nicht mehr. So. Du kannst es sehen, es gibt dafür sichere Anzeichen, dass ein Baby bald kommt. Und trotzdem, du weißt den Tag und die Minute nicht. Ist doch verrückt. Und so ist es mit dem Wiederkommen von Jesus. Und Jesus sagt, es gibt Anzeichen. Guck da drauf. Zwei Dinge sagt Jesus uns in seinem Wort. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Kopf hoch. Jesus kommt. Guck nicht auf die Füße und auf deine Sorgen. Kopf hoch. Wenn du den Kopf hoch nimmst, guckst du automatisch an den Horizont. Und weißt du, was du am Horizont siehst? Hast du Blickkontakt mit Jesus, der kommt. Das erste Mal, dass jemand in der Bibel seine Augen senkt, ist Kain. Und Gott sagt zu Kain, hey Kain, Achtung, Vorsicht, du senkst deinen Blick. Das sagt mir, dass Sünde in deinem Leben ist, dass du etwas zu verbergen hast, dass bei dir Unordnung geschehen ist. Aber dann sagt Gott zu ihm, herrsche über die Sünde. Nimm deinen Blick nach oben. Herrsche über die Sünde. Und das sagt Gott uns auch in diesem Zusammenhang. Kopf hoch, ausgerichtet sein auf ihn, sich freuen, er kommt und dein Leben in diese Spur setzen, wo immer das auch im Einzelnen praktisch nötig ist. Und das Zweite, was Jesus sagt am Ende dieses Gleichnisses, sein letztes Wort in diesem Gleichnis heißt, darum wacht. Denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Es heißt, sei in einer Haltung des Gebetes, des Hörens, sei aufmerksam. Wächter sind Leute, die dürfen nachts nicht schlafen, sondern die müssen gucken, ob der Feind kommt Oder ob der Vorgesetzte der Dienststelle kommt, damit sie die anderen warnen können in Sachen, Achtung, der Chef kommt, ihr müsst aufräumen. Dafür sind Wächter da. Jesus sagt, seid wach, kriegt mit, wann ich komme. Ihr sollt nicht überrascht werden. Ich komme nicht für alle wie der Dieb in der Nacht. Du kannst es merken, wenn es rankommt. Sei in einer Haltung des Gebetes, sei in Kontakt mit mir. Nimm dir dafür Zeit. Ich will, dass du dich freust, sagt Jesus. Sollst nicht erschrocken sein, denken, hoppla, wo kommt er denn nur her? Sollst in Verbindung mit ihm sein. Halte dich Gott hin als ein Gefäß, das er füllen darf. Ich weiß nicht, was das konkret in deinem Leben bedeutet. Dazu kennen wir uns zu wenig. Ich weiß nicht, was du neben dem Freuen, was du heute Abend für dich mitnimmst, auch wo Jesus zu dir sagt, Achtung, aufwachen. Nimm dir dafür Zeit, sprich mit ihm darüber. Er will dir das gerne sagen, du bist sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter. Er weiß viel besser, was in deinem Leben dran ist, als du selber. Frag ihn danach, er gibt dir gerne Antwort. Ich will gern beten. Danke, Jesus, dass du uns an diesem Abend ermutigst und dass du sagst, ich komme bald. Und wir wollen beten, so wie dein Wort schließt und wollen sagen, ja, Herr Jesus, komme bald, wir warten auf dich. Herr, wir sind wirklich bereit, bitte komm, richte dein Friedensreich auf. Diese Welt braucht es so nötig, sie ächzt und stöhnt unter der Sünde und der Boshaftigkeit. Und unter den Anschlägen deines Widersachers, bitte, Herr Jesus, komm bald. Wir wollen dich ehren und loben darüber. Und Herr, wo wir in unserem eigenen Leben sehen, aber auch in den Leben der Menschen, die du uns anvertraut hast, um uns herum, das Unvorbereitetsein dafür da ist, Herr, dort wollen wir bitten, dass du Umkehr schenkst, Buße, Erkenntnis über dich. Vater, wo du uns dafür gebrauchen möchtest, dass deine Wahrheit heller scheint, dort hilf uns bitte und setz uns ein, dass dein Name geehrt wird und Leben entsteht. Amen.